Heute Morgen und heute Nachmittag geht es um die Endzeitrede Jesu nach Matthäus 24 und ich lese uns hierzu die ersten 8 Verse aus Matthäus 24 und danach, Robert, Bruder Robert Obmann, darf ich dich bitten, mit uns zu beten. Und Jesus trat hinaus und ging von dem Tempel hinweg, und seine Jünger traten herzu, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht ihr nicht alles dieses? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein mit dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm besonders und sprachen: Sage uns, wann wird dies sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Sehet zu, dass euch niemand verführe, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Sehet zu, erschrecket nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation wieder Nation erheben und Königreich wieder Königreich, und es werden Hungersnöte und Seuchen sein und Erdbeben an verschiedenen Orten. Alles dieses aber ist der Anfang der Wehen.
Dass wir hier sein dürfen, um dein klares und mutmachendes, lebenschenkendes Wort zu hören. Herr, du hast uns aus der Finsternis zum Licht geführt und in Jesus Christus neues Leben geschenkt, das unauflöslich ist und uns in die Herrlichkeit führen wird. Und du hast uns aber auch in eine Zeit hineingeboren, wo es drunter und drüber geht. Wenn wir unsere Lage heute anschauen, dann können wir manches finden von dem, was unser Herr Jesus in seiner Endzeitrede sagt. Und wir danken dir, Herr, dass wir dein Wort haben, das uns zeigt, das muss alles geschehen. Und wir danken dir, Herr, dass du uns zeigst, dass wir verstehen, was das alles soll. Aber deine Liebe ist der Urgrund aller Handlungen, die du durch dein Wort und durch Tat tust. Und so danken wir dir jetzt, dass du unseren Bruder Holger segnest und ihm Gnade schenkst für die Verkündigung und uns, Herr, dass wir es verstehen und aufnehmen können und dass es uns zur Kraftquelle wird für unseren Alltag. Wir blicken zu dir auf, Vater, und danke dir in Jesu Namen, dass du uns jetzt dein Wort segnest. Amen. Amen.
Das Licht anbleiben, ist es jetzt gleich von dran? Okay.
Die Endzeitrede Jesu fällt in die letzte Woche seines irdischen Lebens. Es ist wohl Mittwochabend, 2 Tage vor seiner Kreuzigung, als Jesus sich mit den Jüngern an den Hang des Ölbergs setzt, auf den Tempel schaut und seine große Endzeitrede hält. Am Ende der Endzeitrede in Matthäus 26, Vers 2 sagt unser Herr zu den Jüngern: Ihr wisst, dass nach 2 Tagen das Passa ist, und der Sohn des Menschen wird überliefert. Also von daher der Rückschluss, dass die Endzeitrede Jesu hier am Mittwoch stattgefunden hat. Am Sonntag ist Jesus auf einem Esel in Jerusalem eingezogen. Er weint über Jerusalem und er kündigt das Gericht an. Das Erste, was er tut, nachdem er als König unter den Hosianna-Rufen des Volkes in die Stadt des großen Königs eingezogen ist, das Erste, was er tut, er reinigt den Tempel. Das Allererste. Und das ist das Erste, auch wenn Jesus in unser Leben einzieht, dann beginnt Jesus auszumisten, rauszuschmeißen, was in unser Leben, der nun der Tempel des Heiligen Geistes ist, nicht reingehört. Paulus sagt, unsere Leiber, unsere Leben sind Tempel des Heiligen Geistes. Und wenn Jesus da einzieht, dann schmeißt ihr auch all das raus, was da nicht reingehört. Und es geht das ganze Leben lang, läuft diese Tempelreinigung auch in uns ab. Das ist also das allererste, was Jesus tut. Er schmeißt alles aus dem Tempel raus, was da nicht reingehört. Und dann lehrt er täglich öffentlich im Tempel. Und er geht jeden Abend wieder zurück nach Bethanien, das an der Jerusalem abgewandten Seite des Ölberges liegt, um dort bei seinen Freunden Maria, Martha und Lazarus oder auch im Garten Gethsemane zu übernachten. Jesus hat nicht mehr in Jerusalem übernachtet in dieser letzten Woche. Er hat dort nicht mehr übernachtet. Auch das ein symbolisches Zeichen für das kommende Gericht über Jerusalem. Der König tritt noch als Prophet in Jerusalem auf, aber er nimmt dort keine Wohnung mehr. Er wohnt dort nicht mehr. Am Montag, als er von Bethanien aus am Morgen wieder über den Ölberg, wer in Israel war, in Jerusalem, der kann die Strecke gut nachempfinden, über den Ölberg rüber, dann den Hang des Ölbergs nach Jerusalem auf das Goldene Tor zugeht. Da verflucht er einen Feigenbaum am Weg, der keine Frucht bringt. Auch das keine zornige Aktion unseres Herrn, der hier vielleicht die Kontrolle verlöre und sich darüber ärgert, dass er hier kein leckeres Frühstück bekommt, sondern auch das eine symbolische Handlung als Prophet Israels. Israel, der Feigenbaum, der keine Frucht bringt und den Jesus jetzt hier unter das Gericht, unter den Bann des göttlichen Gerichtes stellt und das an diesem Feigenbaum auf dem Weg, der keine Frucht bringt, symbolisch tut. Er geht in den Tempel und jetzt erzählt er die Gleichnisse vom verdingten Weinberg, von der königlichen Hochzeit. Und er macht in allem jetzt deutlich, dass seine Verwerfung und sein Sterben unmittelbar bevorstehen. Der Weinberg wird bald an andere Weingärtner übergeben werden. Die zur königlichen Hochzeit geladenen Gäste haben abgesagt. Und die Einladung geht in Kürze weiter an die Landstraßen dieser Welt. In allem macht Jesus deutlich in dieser letzten Woche, Israel geht in das Gericht und das Zeitalter der Gemeinde aus allen Nationen steht unmittelbar bevor. Alles atmet in diesen letzten Tagen diese Botschaft. Und dann kommt der Mittwoch. Jesus hat wieder öffentlich im Tempel gelehrt. Seine letzte öffentliche Rede gilt den Pharisäern und Schriftgelehrten, den Führern des Volkes, denen er in Matthäus 23 das Gericht ankündigt. Harte, klare Worte an die Führer des Volkes. Matthäus 23, ein ganzes Kapitel, wo der Herr sehr deutlich, sehr klar das Gericht ankündigt und mit den Pharisäern und mit den geistlichen Leitern damals ins Gericht geht. Denn hier war die Schaltstelle. Hier war die Schaltstelle, an der alles schiefgelaufen ist. Gerade die geistlichen Führer des Volkes, und es ist bis heute nicht anders. Wie wichtig, dass die Führer der Gemeinde von Gott her auf Kurs bleiben. Denn wenn sie verführt und abbewegt werden, ziehen sie die Herde hinter sich her. Das haben wir im Lauf der Kirchengeschichte und das sehen wir in unserer jetzigen Situation sehr deutlich. Jesus geht also vor allem mit den geistlichen Führern des Volkes hier in Matthäus 23 in seiner letzten öffentlichen Rede ins Gericht. Und nachdem er das getan hat, bevor es jetzt zu dieser Endzeitrede Jesu kommt, lesen wir von einer ganz lieblichen Begebenheit. Jesus setzt sich dem Tempelkasten gegenüber, wo das Geld eingeworfen wird am Tempel. Und wir lesen, Er sah aber auch eine gewisse arme Witwe zwei Schärflein daselbst einlegen. Ich habe das in der Vorbereitung gelesen. Ich war da gar nicht aus drauf. Ich wollte eigentlich drüber. Es wird doch nur in Lukas und Markus berichtet. In Matthäus steht das da gar nicht. Und ich wollte in die Endzeitrede rein. Und damit einmal stoße ich im Lukas auf diesen kleinen Vers, bevor es losgeht mit dieser prophetischen Endzeitrede. Er sah aber auch eine gewisse arme Witwe zwei Schärflein da selbst einlegen. Erst dachte ich, ist aber kein guter Aufbau. Ja, hier die große Auseinandersetzung mit den Pharisäern als Prophet und König. Da redet er mit den Leuten, die die größte Bedeutung, die Zentralstellung haben im Volk Israel. Und dann kommt es zur Endzeitrede, wo der Bogen bis in die Vollendung hinein, bis zu seiner Wiederkunft gespannt wird. Diese Riesenpfeiler. Und dazwischen, er sah aber auch eine gewisse arme Witwe zwei Schärflein da selbst einlegen. Ist das ein dramaturgischer Absturz? Ich finde das wunderbar. Dass Jesus, dass es von Jesus heißt, inmitten dieser großen Säulen, Pharisäer, geistlichen Führer, bedeutenden Leute, die Endzeitrede Jesu bis in die Ziele hinein, das Sterben vor Augen. Er sah aber auch eine gewisse arme Witwe. Jesus sieht. Jesus sieht diese kleine arme Witwe, die die unbedeutendste Person ist, die in diesem Moment da am Tempelplatz überhaupt rumgelaufen ist. Die unbedeutendste Person, eine Witwe, allein, arm, traurig, zwei Schärflein ihren ganzen Lebensunterhalt. Unser Herr ist so groß, dass ihm das Kleinste nicht zu klein ist. Und ich denke, dass der Heilige Geist diese Begebenheit ganz bewusst eingewoben hat in diese großen Perspektiven und Bezüge mit den großen und wichtigen Menschen und den großen Perspektiven. Da möchte uns Jesus sagen, dass unser kleines Leben, jeder von uns in seiner ganzen Unbedeutenheit, von ihm gesehen wird. Dass er über den großen Zusammenhängen dieser Welt immer einen Blick hat für dich und für mich. Für uns kleine, unbedeutenden Menschen, von denen sonst keiner Notiz nimmt. Und von unseren kleinen zwei Schärflein, die so unbedeutend sind. Und doch, wenn die Hingabe des Lebens und des Herzens dahinter steht, für Jesus so köstlich, so groß, so wichtig, dass er mitten in diesen großen Bezügen das sieht, bewusst sieht, seine Jünger zuruft und sagt, schaut an, guckt euch das an. Und so sieht Jesus dich und mich in den Kleinheiten unseres Lebens. Und das wollen wir, wenn wir in den großen Gedanken sind, nicht vergessen, dass dieser Herr nicht nur der Herr ist, der diese großen Dinge im Blick hat, sondern der auch dich und mich sieht, jede Sekunde, in allem, wie wir fühlen, denken, sieht. Das ist herrliches Evangelium. Und dann lesen wir die inhaltsschweren Worte, und Jesus trat hinaus und ging von dem Tempel weg. Für die Jünger war das nur die tägliche Rückkehr vom Tempel über den Ölberg nach Bethanien. Sozusagen die tägliche Routine. Doch hinter den Worten verbirgt sich mehr. Jesus verlässt hier in einem viel tieferen Sinn den Tempel und hat ihn nicht wieder betreten. Das Gebäude des Tempels wird noch bis zum Jahr 70, also noch circa 40 Jahre, wird dieser Tempel noch stehen. 40 Jahre wird in diesem Tempel Gottesdienst gefeiert. 40 Jahre wird in diesem Tempel Gott angebetet und die Opfer gebracht. 40 Jahre läuft die religiöse Routine noch weiter. Aber von Jesus heißt es nur, er trat hinaus und ging von dem Tempel weg. Jesus ist schon lange weg und 40 Jahre lang läuft Religion noch weiter. Alles ist jetzt nur noch äußere Form. Die Gegenwart des Herrn ist gewichen. Der Tempel ist dem Gericht preisgegeben, aber noch ist nichts davon zu sehen, noch macht Religion weiter. Aber der Herr ist nicht mehr an Bord. Und so kann es auch im Raum der Gemeinde sein. Da geht der äußere Betrieb munter weiter, wo der Herr selbst doch schon längst nicht mehr dabei ist. Im Sendschreiben an die Gemeinde zu Sardes in Offenbarung 3, Vers 1 heißt es, ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und du bist tot. Das ist eine Gemeinde, die hat eine Vergangenheit, die hat eine Tradition, die hat einen Namen. Du lebst. Und dieser gute Name ist noch überall bekannt und im Ohr. Und Jesus sagt, der Name ist noch da. Aber du bist tot. In Wirklichkeit bist du geistlich tot. Und in 2. Timotheus 3, Vers 5 lesen wir über die letzten Tage. Da wird es Menschen geben, sagt Paulus, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Religion, Form. Und es ist erstaunlich, da wo der Inhalt verloren gegangen ist, da wird die Form immer wichtiger. Da, wo der Inhalt weg ist, da muss man die Form hochhalten, damit überhaupt noch irgendwas da ist und alles zusammengehalten wird. Sei das nun in liturgischen Abläufen oder sei das, dass dann Menschen sich so enorm darüber aufreden, wie die Kleiderfrage in der Gemeinde ist, wie bestimmte Dinge äußerlich ablaufen sollen, wie auch immer. Ihr werdet merken, da, wo das Wesen, der Inhalt da ist, ist die Form nicht unwichtig, aber sie ist zweitrangig. Aber da, wo der Inhalt, das Wesen verloren gegangen ist, da beginnt die Form eine enorme Bedeutung zu gewinnen. Das gilt für Gemeinden und das gilt auch für einzelne Christen. Achtet da mal drauf. Form, alles läuft noch weiter. Der Inhalt, das Wesen, Jesus, schon längst zurückgezogen. Es ist also ein inhaltsschweres Wort, was wir da in Matthäus 24, Vers 1 lesen. Und Jesus trat hinaus und ging von dem Tempel weg. Das sagt schon alles aus. Am Hang des Ölbergs, ich weiß nicht, ob Sie schon mal in Israel waren, aber das ist immer wieder ein toller Gang, wenn man dann durchs Kidrontal wieder den Ölberg hinaufsteigt oder auch wieder hinunter. Am Hang des Ölbergs drehen sich die Jünger um und blicken jetzt auf den Tempel. Und das muss in der Abendsonne ein imposanter Anblick gewesen sein. Das hat gestrahlt in der Abendsonne. Man kann das heute noch erahnen. Diese Tempelgebäude galten quasi als das achte Weltwunder. Tief beeindruckt wiesen die Jünger Jesus auf die Pracht der Tempelgebäude hin. Das ist auch niedlich. Ja, es ist niedlich. Der Herr, dem eigentlich dieser Tempel gehört, dessen Haus das sein soll, der wird von seinen Jüngern ganz, ganz beflissen, ganz ernsthaft darauf hingewiesen, ist das nicht schön, ist das nicht schön. Und dann kommt es zu diesen Worten Jesu, die wir in die Endzeitrede oder auch die Ölbergrede Jesu nennen. Wir finden drei Berichte in den Evangelien, Matthäus 24, Markus 13 und Lukas 21. Alle drei Berichte weisen neben weitgehender Übereinstimmung auch ihre jeweiligen Besonderheiten und spezielle Perspektiven auf. Deshalb ist es interessant, durchaus alle drei Berichte zu lesen, auch mal hintereinander zu lesen und mal rauszubekommen, wo hier eigentlich die unterschiedlichen Perspektiven liegen. Wir wollen heute versuchen, einen Gesamtschau der Endzeitrede Jesu zu gewinnen. Und als einige von dem Tempel sagten, dass er mit schönen Steinen und Weihgeschenken geschmückt sei, sprach er, diese Dinge, die ihr seht, Tage werden kommen, in denen nicht ein Stein auf dem anderen gelassen wird, der nicht abgebrochen werden wird. Wo der Mensch noch beeindruckt ist von der äußeren Fassade, von Pracht, von Formen, von Farben, da sieht Jesus viel weiter. Von jeher hat Religion erfolgreich versucht, das religiöse Fleisch des Menschen mit Prachtentfaltung zu beeindrucken. Religion versucht immer, das religiöse Fleisch anzusprechen, Darum haben wir imposante Bauten. Alle Religionen versuchen, imposante Bauten hinzustellen, um zu beeindrucken. Pracht, Herrlichkeit, was für die Augen. Große Musik und Hallen für die Ohren, Gerüche für die Nase, Kleidung spezieller Art. Also immer der Versuch, mit äußeren Eindrücken das religiöse Fleisch des Menschen zu beeindrucken. Und gebt zu, da sind wir auch beeindruckbar. Da sind wir beeindruckbar. Und da wird eben versucht, über diese äußere Schiene den Menschen zu beeindrucken. Aber das ist nicht die Ebene, die Gott ansprechen möchte. Gott möchte nicht unser religiöses Fleisch kurz in Wallung bringen und hochzüchten, sondern er möchte uns in unserem Herzen, unserem Geist ansprechen. Und das kann in den schlichtesten, kleinsten persönlichen Versammlungsräumen oder Hauskreisen geschehen. Wir brauchen all diesen äußeren Firlefanz nicht. Im Gegenteil, er kann oft bewirken, dass in den Versammlungen das Fleisch des Menschen hochstilisiert, angesprochen, hochgepeitscht wird und dann der Geist gar nicht mehr zu seinem Zug kommt. Achtet darauf, überall da, wo versucht wird, auf dieser Schiene der äußeren Sinneindrücke den Menschen zu manipulieren. Alles religiöses Fleisch. Und Jesus sagt, was aus dem Fleisch kommt, ist Fleisch. Und was aus dem religiösen Fleisch kommt, ist auch nur Fleisch. Ja? Nicht mehr und nicht weniger. Die Jünger sind tief beeindruckt. Aber Jesus lässt sich von der äußeren Pracht nicht beeindrucken. Jesus sieht das kommende Gericht. Und dieses Wort Jesu, dass auch nicht ein Stein auf dem anderen bleiben wird, das hat sich 70 nach Christus wörtlich erfüllt. Vom Tempel ist nichts geblieben. Was wir heute kennen, wo die Klagemauer Teil von ist, das ist die Westmauer, aber nicht des Tempels, sondern die Stützmauer des Tempelberges. Nur das ist geblieben, die äußere Stützmauer, nichts von den Tempelgebäuden selbst. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes nicht ein Stein geblieben. Und es lag daran, dass durch den großen Brand, durch den Tempelbrand, der da entstanden ist, das Gold im Tempel geschmolzen ist und zwischen die Fugen der großen Quader geflossen ist. Und da musste das Stein für Stein abgetragen werden, um das Gold aus allem rauszukratzen. Dieser Ausdruck hier wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, ist keine orientalische Übertreibung, eine Bildsprache. Das ist wörtlich erfüllte Prophetie. Und das sollte uns ganz wachsam machen, wie wir mit dem prophetischen Wort umgehen. Ja, dass das alles nicht mal so eine Bildsprache ist, so ein bisschen Übertreibung. Da muss man mal so die große Richtung muss man rauskriegen und alles andere ist wurscht. Nein, 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 nein. Das erfüllt sich wörtlich. Wörtlich, ganz genau. Jesus übertreibt nicht mal ein bisschen. Nicht ein Stein ist auf dem anderen geblieben. Und ich war gerade wieder in Israel jetzt im Herbst und da hat uns auch der Führer unten dann im Tempeltunnel hat uns dann seinen Lieblingsstein gezeigt. Den Einstein, wie er ihn so lieb nannte. Und dieser Einstein ist der größte Stein dort in der Tempelmauer. 580 Tonnen schwer. Heute weiß man noch immer nicht, wie man das überhaupt bewegen soll. Es gibt heute noch keinen Kran, der in der Lage wäre, dieses Gewicht zu stemmen. Und ich habe bei uns eine große Bahnhofshalle gesehen, die neu gebaut wird an unserem zentralen Ostkreuzbahnhof. Und da haben sie mit geworben, wir bauen knapp 1500 Tonnen schwere Halle hin. Da stand ich vor, habe fast einen Lachanfall bekommen und dachte, das ist knapp das Dreifache diesen einen Steins. Knapp das Dreifache von diesem einen Stein im Tempel. Also wir tun immer so, als wären wir die Hochentwickelten und die vor uns alles die letzten Barbaren. Pure Dummheit. Pure Dummheit. Wir wissen heute noch nicht, wie die den Stein bewegt haben. Das ist beeindruckend. Das ist beeindruckend. Aber Jesus schaut durch, nicht ein Stein bleibt auf dem anderen und das erfüllt sich wörtlich, absolut wörtlich. Die Jünger reagieren auf diese Ankündigung Jesu, die sie ja völlig erschrocken haben muss. Sie finden diesen faszinierenden Tempel da vor Augen so großartig und Jesus sagt, alles fürs Feuer, nicht ein Stein bleibt auf dem anderen. Überlegt euch das, ihr seid so richtig in der Euphorie und wie ein Kübel Wasser rüber. Nicht ein Stein auf dem anderen. Ich denke, die Jünger werden erst mal geschluckt haben. Das wird nicht eine Sekunde später gekommen sein, sondern die werden erst mal einen Moment verarbeitet haben, diesen Schock. Und dann kommt diese Frage, Lehrer, wann wird denn dies sein? Und was ist das Zeichen, wann dies geschehen soll? Eigentlich sind das zwei Fragen. Die Jünger fragen nach dem Datum, wann, und sie fragen nach den Vorzeichen. Was ist das Zeichen? Zwei Fragen. Die Frage nach dem Datum, nach dem Wann, und die Frage nach den Vorzeichen. Die Frage nach dem Datum, nach dem Wann, beantwortet Jesus etwas später so, Matthäus 24, 36, am Ende der Endzeitrede. Von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel in den Himmeln, auch nicht der Sohn, sondern der Vater allein. Und dann in Apostelgeschichte 1, Vers 7, bei der Himmelfahrt. Da ist es auch nochmal ganz wichtig, dass der Herr zu dieser Frage nach dem Wann Stellung nimmt. Und da sagt er, kurz bevor er zum Himmel auffährt, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Es ist nicht eure Sache. Es ist nicht eure Sache. Es gibt viele Dinge, von denen sagt die Bibel, das ist unsere Sache. Aber die Frage nach dem Wann, nach dem Datum, da sagt Jesus, da braucht ihr euch nicht drum zu kümmern. Das ist nicht eure Sache. Gibt vieles, was ich euch gebe, was eure Sache ist. Aber die Frage nach dem Datum, nach dem Wann, ist nicht eure Sache. Und es ist einfach erstaunlich. Man denkt, diese Antwort Jesu, die wäre doch so eindeutig, dass hier alle weiteren menschlichen Bemühungen eigentlich ein Ende finden müssten. Doch weit gefehlt. Die menschliche Fantasie ist schier unerschöpflich, wenn es darum geht, dieses klare Wort Jesu durch feinsinnige Kunstgriffe menschlicher Auslegung. Und Leute, jede Wette, das könnte ich auch. Ich könnte so auslegen, dass am Ende im Vers das Gegenteil von dem rauskommt, was drin steht. Das ist gar kein Problem. Das ist gar kein Problem. Und das läuft, dass der Mensch einfach, der will was, und dann wird hier ein bisschen ausgelegt und darum und hier eingeschränkt. Und dann am Ende kommt gerade das Gegenteil von dem raus, was eigentlich das Wort sagt. Und so hat es im Lauf der Geschichte immer wieder diverse Berechnungen der Wiederkunft Jesu gegeben. So viele, in jedem Jahrhundert wurde gerechnet und das Datum der Wiederkunft Jesu berechnet. Und alle diese Berechnungen sind zu Schanden geworden. Und dann sind nachträgliche Erklärungen nötig geworden, dann sind Sekten entstanden. Und vor allem haben viele Gläubige Schaden genommen in ihrem Glauben. Da stand nämlich vorne jemand, der kannte sich in der Bibel aus, der hat sie beeindruckt. Zu dem haben sie aufgeschaut und dann fing er an zu rechnen. Oh, das haben sie geglaubt. Und dann kam die Enttäuschung. Und dann sind sie abgestürzt. Dann haben sie nicht nur gesagt, naja, hätte ich mal vorher wissen können, hat doch Jesus schon gesagt. Das war ein Tun ohne Verheißung. Hat sich doch nur bestätigt, was Jesus sagt. Nein, viele sind dann in ihrem ganzen Glauben gescheitert und dachten, na, wenn das nicht stimmt, dann stimmt ja vielleicht alles nicht. Das prophetische Wort hat vom meisten, am meisten Schaden gelitten durch seine eifrigsten Befürworter, wenn sie die Grenzen, die göttlichen Grenzen, die göttlichen Messschnüre überschritten haben. Viel mehr Schaden als durch die liberale Theologie ist dadurch entstanden. Und viele wollen von der Prophetie, vom prophetischen Wort nichts mehr wissen, aufgrund solcher Erfahrungen. Und deshalb wollen wir ganz schlicht bei diesem klaren Wort Jesu bleiben und uns von jeder Datumsberechnung der Wiederkunft Jesu hüten. In den letzten 7 Jahren wird man rechnen können. Da wird man rechnen können. Aber wir heute, wir können und sollen und dürfen es nicht. Bitte lasst euch von niemand, der wieder doch irgendeine kleine Ausnahme für uns da aus der Bibel parat hat. Tut mir leid. Es ist nicht eure Sache. Haltet das fest und ihr werdet vor vielen Enttäuschungen bewahrt bleiben. Ganz anders verhält es sich bei der Frage nach den Vorzeichen der Endereignisse. Hier gibt Jesus ausführlich Antwort, an welchen Zeichen man das Anbrechen der Endzeit erkennen kann. Lukas 21, Vers 8, er aber sprach, seht zu, dass ihr nicht verführt werdet. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin's und die Zeit ist nahe gekommen. Geht ihnen nicht nach. Alle drei Berichte, Matthäus, Markus und Lukas, stimmen darin überein, dass Jesus an die Spitze seiner Ausführungen als allererstes, die Warnung vor der Verführung setzt. Auch in der Offenbarung steht die Warnung vor Verführung und Abfall in Gestalt der 7 Sendschreiben am Anfang der Zukunftsprophetie. Für die Gläubigen stellen nicht die äußeren Ereignisse die eigentliche Gefahr dar, sondern hier liegt die Gefahr auf der inneren Linie von Abfall und Verführung. Darum stehen die 7 Sendschreiben am Anfang der Offenbarung. Darum steht die Warnung vor Verführung am Anfang der Endzeitrede Jesu. Das erste Siegel, der weiße Reiter, der anstatt Christus, die Verführung. Seht ihr die Parallelen? Auch da geht's mit der Verführung, mit dem anstatt Christus auf seinem weißen Pferd los. Wisst ihr, für uns ist gar nicht so wichtig, ja, ich muss das mal so sagen, für uns ist es gar nicht so entscheidend, wie das mit der Finanzkrise, mit der Bankenkrise, mit der Schuldenkrise und mit sonstigen Krisen läuft. Das wird uns allen betreffen, das wird uns wehtun an bestimmten Stellen, gar keine Frage, ich freue mich da auch nicht drauf. Aber das sind nicht die Dinge, die die Gemeinde Jesu in irgendeiner Weise in ihrem Wesen und Bestand gefährden, überhaupt nicht. Viel entscheidender sind die Dinge, die innerlich, geistlich ablaufen. Und da liest du permanent in christlichen Zeitschriften, ich falle von einem Schock in den nächsten. Was mittlerweile führende Leute mit Namen im Reich Gottes für einen bodenlosen Unsinn erzählen. Und einfach nur deshalb, weil sie sich vom Wort lösen. Christus als die Mitte in seiner Absolutheit und das Wort Gottes als einziger Maßstab für Leben und Lehre, das sind die beiden Pfeiler. Und wenn wir an einem von den beiden rumsägen, gibt es kein Halten mehr. Und genau das passiert. Und die Einschläge kommen immer näher. Ja, früher war es dann die liberale Theologie in der großen Landeskirche. Und dann kommt das immer näher, immer näher. Und inzwischen im evangelikalen Bereich die Einschläge rechts, links, ganz in der Nähe. Das ist die eigentliche Gefahr für die Gemeinde Jesu, der Abfall. Die anderen Dinge schauen wir uns an, müssen wir wissen. Aber Jesus weiß, das ist nicht die eigentliche Gefahr. Darum ist das allererste, seht zu, dass euch niemand verführe. Das ist ihm das Wichtigste, was er als allererstes sagt. Viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin's. Damit ist nicht gemeint, dass diese Verführer sagen werden, sie seien Jesus. Das nicht. Sondern diese Verführer werden sich als der Christus, übersetzt ins Hebräische, der Messias, der Gesalbte, der Retter und Heilsbringer der Welt bezeichnen. Wie es in Matthäus 24, Vers 5 vom Herrn klar gesagt wird. Viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Nicht ich bin Jesus, sondern ich bin der von Gott gesandte Heilsbringer. Das werden sie sagen. Immer geht es darum, dass sich Menschen als die Heilsbringer dieser Welt ausgeben. Und das gab es zu allen Zeiten im jüdischen Raum, ganz viele falsche Messiasse, Rabbinen. Im christlichen Raum ganz vieler Sektenbewegungen und auch im politischen Raum. Adolf Hitler, klar, aber diese Sehnsucht, wisst ihr noch, als Obama gewählt worden ist? Ich saß vorm Fernseher und dachte, das darf jetzt nicht wahr sein. Jetzt fangt bitte nicht wieder an, oh, yes, wie kennen und alles, ja, jetzt und das lief ja alles nur über den Äther, jetzt fängt was ganz Neues an. Jetzt kommt sie endlich, die Heilsepoche. Obama wird's bringen. Redet kein Mensch mehr von. Immer und immer und immer wieder fallen die Menschen darauf rein. Und die Bibel sagt, auf dieser horizontalen Ebene erwarten wir nichts, nichts. Wir erwarten unser Heil auf der vertikalen, durch den vom Himmel wiederkommenden Christus und von niemand sonst. Die horizontale ist immer nur Verführung. Und wenn wir das wissen, können wir gelassen über den Medien sitzen, wenn wieder der nächste Heilsbringer und die nächste Heilsepoche propagiert wird und sagen, auch das ist im günstigsten Falle die Anbahnung des Antichristen. Aber kein Heil. Die letzte Ausreife dieser Linie, die letzte Ausreife dieser Verführer, die sagen, ich bin der Christus, der Heilsbringer. Die letzte Ausreife dieser Linie finden wir in dem Antichristen, dem Anstattchristus. Er ist sozusagen die Ausreife, die letzte Steigerung und Verkörperung dieser Verführungslinie, die es schon immer gab, die aber im Antichristen ihre absolute letzte Steigerung finden wird. Wo immer Menschen hochgejubelt werden, gilt uns die Warnung, geht ihnen nicht nach. Geht ihnen nicht nach. In keinem einzigen Fall. Und es wäre mir wichtig, wenn einmal hängen bleibt, es ist nicht eure Sache. Und das andere, geht ihnen nicht nach. Lukas 21, Vers 9, wenn ihr aber von Kriegen und Empörungen hören werdet, so erschreckt nicht. Denn dies muss vorher geschehen, aber das Ende ist nicht sogleich da. Nach der Verführung nennt Jesus also als zweites Vorzeichen des Endes Kriege und Empörungen. Empörungen könnte man auch übersetzen mit dem Wort Unruhen. Beispiel das, was im arabischen Raum gerade abläuft. Das sind Unruhen in diesem Sinne. Kriege und Unruhen. Nicht alles müssen die Jünger selbst erleben. Der Herr sagt, wenn ihr von Kriegen und Unruhen hören werdet. Ist doch auch interessant. Hören werdet. Dieses globale Hören wird für meine Begriffe hier schon angedeutet. Dieses globale Hören, was ein global zusammengewachsenes Weltgeschehen und Informationssystem voraussetzt. In diesem, wenn ihr davon hören werdet, wird also von unserem Herrn bereits das angedeutet, was wir heute als globales Dorf bezeichnen. Das ist doch unglaublich, dass wir über jeden Krieg, über jede Empörung, über jede Krise, über jedes Unglück in jedem Teil der Welt binnen weniger Stunden in unserem Wohnzimmer gemütlich sitzend informiert werden. Und das muss die Psyche auch erstmal aushalten. Diese ganzen Hiobsbotschaften aus allen Teilen der Welt. Früher hat man genug zu tun gehabt, wenn man in seinem kleinen dörflichen Umfeld die Hiobsbotschaften verkraften musste. Heute müssen wir das Leid und Unglück der ganzen Welt an jedem Abend verarbeiten. Und da schätzt nicht, was das für die Psyche bedeutet. Da kann einem schon Angst werden. Es gibt Leute, die sagen, ich gucke gar keine Nachrichten mehr. Ich werde nur depressiv. Es scheint mir zu weit zu gehen, denn wir sollten ja wissen, wo es hingeht und wie weit wir sind. Da könnte einem schon Angst werden. Aber Jesus sagt, erschrecket nicht, denn dies muss vorher geschehen. All das steht unter einem göttlichen Muss. Es ist Teil des göttlichen Planes mit dieser Welt. Nichts davon ist Gottes Händen entglitten. Wisst ihr, die Menschen stehen doch oft im Unglauben davor und sagen, na, wo ist denn Gott? Guck doch hin, wie alles läuft. Das ist doch ein Zeichen dafür, dass kein Gott da ist. Jesus sagt genau umgekehrt. Das muss geschehen. Das zeigt nicht, dass Gott weg ist, sondern das zeigt, dass es genau so läuft, wie Jesus es vorhergesagt hat. Und darum sagt Jesus auch zu seinen Jüngern, ich habe es euch vorhergesagt. Also all diese Entwicklungen sind kein Beweis dafür, dass Gott nicht ist, sondern dafür, dass er ist. Dass es genau so läuft, wie er gesagt hat. Das alles muss geschehen. Es ist Gott nicht aus dem Ruder gelaufen, sondern es ist Teil, notwendiger Bestandteil des göttlichen Heilsplanes. Aber Jesus sagt auch, doch das Ende ist nicht sogleich da. Das müssen wir jetzt auch hören. Kriege und Unruhen sind noch nicht die Vorzeichen des unmittelbaren Endes. Hier dürfen wir nicht unnüchtern werden. Die globale Zunahme von Kriegen und Unruhen macht deutlich, die Endzeit nimmt Fahrt auf. Jawohl, sie nimmt Fahrt auf und zwar kräftig. Aber sie ist damit noch nicht am Ziel. Es kommt noch mehr. Wir brauchen einen langen Atem. So nüchtern müssen wir sein, dass wir das, aber das Ende ist noch nicht sogleich da, auch noch hören, auch noch wahrnehmen. Lukas 21, Vers 10, dann sprach er zu ihnen, es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Durch diese Formulierung werden im Jüdischen Weltkriege beschrieben. Dieser Ausdruck Nation gegen Nation, Königreich gegen Königreich beschreibt im Jüdischen Weltkriege. Und die ersten Weltkriege der Geschichte haben wir im 20. Jahrhundert erlebt. Und das gleich zweimal. Mit diesen beiden Weltkriegen ist also auch prophetisch ein riesiger Schritt auf das Ende hin gemacht worden. Und was wir aus diesen Aussagen Jesu lernen, unsere Welt ist nicht auf dem Weg zum Weltfrieden. Ja, was ist bei jeder Misswahl die entscheidende Aussage? Was wünschen Sie sich für diese Welt? Weltfrieden. Weltfrieden. Na klar. Weltfrieden. Wünschen wir uns alle. Und Jesus sagt klar, dahin sind wir nicht unterwegs. Es wird eine Zunahme an Kriegen und Unruhen geben. Wir sind nicht auf dem Weg zum Weltfrieden. Jesus sagt die Steigerung von Kriegen und Unruhen voraus. Der Glaube des Humanismus an die friedliche Aufwärtsentwicklung des Menschen ist blanke Illusion. Lukas 21, Vers 11, und es werden große Erdbeben sein an verschiedenen Orten, Hungersnöte und Seuchen, auch Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel wird es geben. Nach dem inneren Vorzeichen der Verführung und dem äußeren Vorzeichen von Kriegen und Empörungen nennt Jesus in Lukas 21, Vers 11 fünf weitere Vorzeichen. Nach Lukas sind es dann genau sieben. Große Erdbeben, Hungersnöte, Seuchen, Schrecknisse, große Zeichen vom Himmel. Große Erdbeben. Ich habe mir das mal rausgesucht, nur die letzten. 2004 Sumatra 9,1, 230.000 Tote. 2005 Sumatra 8,6 Stärke, über 1.000 Tote. 2010 Chile 8,8, 342 Tote. 2010 Haiti 7,0, 316.000 Tote. 2011 Japan 9,0, 15.000 Tote. 2011 schlimmstes Erdbeben in Spanien seit 55 Jahren. Türkei hat man gerade, glaube ich, auch eins. Gerade bevor ich gekommen bin. In Wikipedia habe ich Dutzende von Seiten gefunden, wo nur die Erdbeben der letzten 100 Jahre mit ihren Folgen beschrieben werden. Erdbeben hat es schon immer gegeben, keine Frage. Aber die ganze Sache nimmt Fahrt auf. Das ist es. Hungersnöte, sagt Jesus, an verschiedenen Orten. Im Jahr 2009, und das ist nur die offizielle Zahl, hungern 1 Milliarde Menschen, 1 Milliarde. Und in 2007, auch nur die offizielle Zahl, verhungern 8,8 Millionen Menschen jährlich. Alle drei Sekunden verhungert ein Mensch. Alle drei Sekunden verhungert ein Mensch. Hungersnöte an verschiedenen Orten, sagt Jesus. Seuchen an verschiedenen Orten. Täglich sterben 5.700 Menschen an AIDS. Täglich 5.700 Menschen sterben an AIDS. Und die alten, längst überwunden geglaubten Seuchen kehren auch zurück. Durch die netten Resistenzen, die wir verursacht haben, indem wir zum Beispiel die Antibiotika mittlerweile bei jedem Huhn und bei jedem Käse einsetzen, der produziert wird. Und dann wundern wir uns, dass die Bakterien sagen, danke für die Schulung, und zurückschlagen. Und die alten, längst überwunden geglaubten Seuchen kehren zurück. Schrecknisse. Diese Schrecknisse sind also schreckliche Dinge, ohne dass Jesus hier nähere Einzelheiten nennt. Da können wir an atomare Katastrophen nennen. Fukushima, klar. Klimakatastrophen, Finanzkrisen, Sonnenstürme, Terror, was auch immer. Das fasst Jesus zusammen, Schrecknisse der verschiedensten Art. Er konnte ja damals schlecht von atomaren Katastrophen reden. Darum nennt er das Schrecknisse. Und wir wissen, was das für Bilder waren, was das für Schrecknisse waren und sind und sind. Große Zeichen vom Himmel. Das ist wohl ganz bewusst hier als letztes dieser Vorzeichen genannt. Steht wohl bewusst hier am Ende, da diese kosmischen Zeichen an Sonne, Mond und Sterne nach Matthäus 24, Vers 29 und Offenbarung 6, Vers 12, das hatten wir gestern, der sichtbaren Wiederkunft Jesu unmittelbar vorausgehen. Und Jesus fasst jetzt alle diese Vorzeichen mit Ausnahme der kosmischen Zeichen mit den Worten zusammen, alles dies aber ist der Anfang der Wehen. Alles dies ist der Anfang der Wehen. Verführung, Kriege, Unruhen, Erdbeben, Hungersnöte, Seuchen und Schrecknisse aller Art sind noch nicht das Ende, sondern erst der Anfang der Wehen. Sie künden in der Zunahme ihrer Intensität und ihres Ausmaßes das nahende Ende an. Sie sind nicht neu, aber sie nehmen an Intensität, Umfang und Geschwindigkeit zu. Das war immer wieder, wenn man mir früher erwidert hat, das ist doch nicht neu, das hat es doch schon immer gegeben. Erdbeben hat es schon immer gegeben, Kriege hat es schon immer gegeben, Hungersnöte hat es schon immer gegeben, Seuchen hat es schon immer gegeben, das hat es doch alles schon immer gegeben. Jawohl. Aber indem Jesus sagt, das ist der Anfang der Wehen, indem er also diese ganzen Vorzeichen mit Geburtswehen im Bilde vergleicht, möchte Jesus sagen, was ist denn das Entscheidende an Geburtswehen? Sie werden immer schneller, immer heftiger. Die Abstände zwischen ihnen werden immer kürzer und sie werden immer intensiver. Das ist das entscheidende Merkmal von Geburtswehen. Und das ist der Charakter dieser Vorzeichen, warum Jesus sie als Geburtswehen bezeichnet. So wie Geburtswehen an Intensität zunehmen und die Abstände zwischen ihnen immer kürzer werden, so sind diese Vorzeichen der Anfang der Geburtswehen des kommenden Gottesreiches. Geburtswehen sind äußerst schmerzhaft. Ich war immer meinem Herrn herzlich dankbar, dass ich als Mann auf die Welt gekommen bin. Geburtswehen sind äußerst schmerzhaft. Aber in dieser Welt von Sünde und Tod, unverzichtbares Durchgangsstadium im Geburtsprozess neuen Lebens. So enthält der Begriff Geburtswehen beides, Schmerz und Hoffnung. Schmerz und Hoffnung. Der Weg ist schmerzvoll. Aber am Ende des Weges steht neues Leben. Und das ist das Großartige, wenn Jesus all diese Gerichte und die Vorzeichen des nahenden Endes mit Geburtswehen vergleicht. Es geht also nicht nur um den Schmerz, sondern es geht darum, dass durch diese Geburtswehen hindurch neues Leben von Gott her werden soll. Damit wird diesen Schmerzen, diesen Gerichten, ihr tiefer innerer Sinn, ihr Ziel, ihre Perspektive gegeben. Auch das Gerichtshandeln Gottes hat es zutiefst und zuletzt immer mit dem Werden neuen Lebens zu tun. Sehen wir also die kommenden Gerichte doch auch einmal in diesem Licht. Es sind die Geburtswehen der Neuschöpfung. Bei dem natürlichen Geburtsvorgang kennen wir verschiedene Phasen der Wehen. Am Anfang stehen die Senkwehen, die als unregelmäßige Wehen in den letzten Wochen vor der Geburt die Senkung des Leibes und die richtige Lage des Kopfes im Mutterleib, im Geburtskanal dann, im Becken bewirken. Also die Senkwehen, die erste Phase, unregelmäßig, und es geht bei ihnen um die Senkung des Leibes und die richtige Lage des kindlichen Kopfes im Becken. Es folgen dann die regelmäßigen Eröffnungswehen während der Geburt, durch die sich der Muttermund öffnet und das Kind nach unten geschoben wird. Die dritte Phase, die Presswehen. Als Presswehen werden die Wehen während der eigentlichen Austreibungsphase bezeichnet. Und im Nachgang der Geburt folgen dann noch als vierte Phase die Nachwehen. Und durch diese Nachwehen wird die Plazenta ausgeschieden und die Rückbildung der Gebärmutter gefördert. So ist es beim natürlichen Geburtsvorgang. Und da Jesus die Vorzeichen des Endes als Anfang der Geburtswehen des Gottesreiches bezeichnet, liegt es nahe, dass auch die Geburtswehen der Neuschöpfung in mehreren Phasen ablaufen. Und das ist das Letzte, was wir uns jetzt noch gemeinsam anschauen wollen. Die Phasen der Geburtswehen der Neuschöpfung in Analogie zu den natürlichen Phasen der Geburt. Die Senkwehen. Wir haben gesagt, die Senkwehen sind unregelmäßig und durch die Senkwehen sollen Kopf und Körper in die richtige Ausgangslage für die Geburt gebracht werden. Prophetisch ist diese Zeit der Vorzeichen des Endes, die Jesus als den Anfang der Wehen bezeichnet. Diese Wehen, Verführung, Kriege, Unruhen, Erdbeben, Hungersnöte, Seuchen und Schrecknisse aller Art, diese Wehen sind noch unregelmäßig, nehmen aber an Umfang und Intensität zu, die Abstände werden geringer und das Weltganze wird in die endzeitliche Ausgangsstellung gebracht. Das ist das Entscheidende. Durch diese Vorzeichen des Endes, ich habe es gestern schon kurz angesprochen, wird die Welt, das Ganze der Welt, in die endzeitliche Ausgangsstellung gebracht. Sozusagen in die richtige Stellung im Körper, mit dem Kopf nach unten. Ja, diese Stellung, diese richtige Ausgangsstellung für die Geburt, die wird durch diese Senkwehen auch prophetisch bewirkt. Hierdurch werden die technischen, politischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen geschaffen, die dem anstatt Christus den Weg bereiten und seine Weltherrschaft ermöglichen. Hier bilden sich die Strukturen heraus, dass der Antichrist am Ende sich nur noch an die Spitze zu setzen braucht. Und in dieser Zeit leben wir heute. In der Zeit, in der durch die Senkwehen die Vorzeichen des Endes das Weltganze in die endzeitliche Ausgangsstellung gebracht wird. Das ist die Geburtsphase, in der wir heute sind. Die Eröffnungswehen, die zweite Phase, Die Öffnungswehen sind regelmäßig. Sie öffnen den Muttermund, schieben das Kind nach unten. Prophetisch gesehen, in der Analogie, ist dies die Zeit der ersten Hälfte der 70. Jahrwoche nach Daniel 9, 27. Der Antichrist tritt als der große Verführer, als der weiße Antichrist auf. In einem Friedensvertrag wird er Israel Frieden und Sicherheit garantieren und den Beginn des Tempeldienstes ermöglichen. Satan ist noch nicht aus dem Himmel geworfen und die Herrschaft des Antichristen ist noch nicht absolut. Aber die vier apokalyptischen Reiter sind schon unterwegs und tun ihr Gerichtswerk. Die Zeit des endzeitlichen Geburtsvorgangs der letzten 7 Jahre hat begonnen. Und diese Phase der Eröffnungswehen, dieser regelmäßigen Eröffnungswehen, wird 3,5 Jahre dauern. Die Presswehen, also die eigentliche Austreibungsphase, wo das Kind zur Welt kommt, prophetisch, in der Analogie, ist dies die Zeit der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche. Es ist die Zeit der 7 Zornschalengerichte mit ihren umfassenden Katastrophen. Satan wird auf die Erde geworfen. Der Antichrist herrscht absolut. Er bricht den Bund mit Israel. Er beendet den Tempeldienst, indem er sich selbst als Gott in den Tempel setzt. Die große Drangsal Jakobs beginnt, an deren Ende dann der wiederkommende Christus den Antichristen mit dem Hauch seines Mundes vernichten und sein Reich auf Erden aufrichten wird. Die globalen Geburtswehen der Gottesgerichte sind dann an ihr Ziel gekommen. Das lang verheißene Gottesreich hat das Licht der Welt erblickt. Christus ist aus der Verborgenheit in die Sichtbarkeit getreten, in die Sichtbarkeit dieser Welt. Ja. Das könnte es ja eigentlich schon sein. Und jetzt habe ich zu Hause über meinem Predigtmanuskript gesessen und dachte, komisch, im natürlichen Geburtsprozess gibt es noch die Nachwehen. Was könnte denn das sein? Und dachte ich, Holger, pass auf, geh jetzt nicht zu weit. Nicht, dass du übers Ziel hinausschießt. Pass auf. Da habe ich mal in meine Bibel geguckt, was ich denn da noch finde. Die Nachwehen im natürlichen Geburtsvorgang, haben wir gesagt, beinhalten das bewirken das Ausscheiden der Plazenta und die Rückbildung der Gebärmutter. Sollte es auch prophetisch in der Heilsgeschichte Gottes Nachwehen geben? Oder überziehen wir hier das Bild? Ich will vorsichtig sein, aber ich denke an Apostelgeschichte 2, Vers 24. In der Pfingstpredigt des Petrus heißt es, diesen Jesus hat Gott auferweckt, nachdem er die Geburtswehen des Todes aufgelöst hatte, wie es denn nicht möglich war, dass er von ihm behalten würde. Petrus spricht also hier von den Geburtswehen des Todes. Ein ganz ungewöhnlicher Ausdruck. Geburtswehen des Todes, das heißt, zum Leben führen doch Geburtswehen. Wie kann man denn das, was zum Leben führt, mit dem Tod zusammenbinden? Das widerspricht sich doch. Geburtswehen zum Leben des Todes. Geburtswehen des Todes. Was für ein Widerspruch. Aber ich denke, dass das kein Widerspruch ist. Was haben wir gestern gesagt? Alle Dinge, das Ganze, muss Gott dienen. Und ich sage euch, die Bibel berichtet es uns an vielen Stellen. Auch der Tod muss Gott dienen. Es gibt keine Grenze in der Heilsgeschichte oder in dieser Schöpfung oder im ganzen Universum, in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Es gibt nirgends eine Grenze für das Heils- und Liebeshandeln Gottes. Gott ist durch nichts und niemand irgendwo begrenzt. Und so muss selbst der Tod Gott dienen. Und deshalb spricht die Bibel von Geburtswehen des Todes. Also auch der Tod hat im Heilshandeln Gottes die Funktion von Geburtswehen. Auch der Tod ist Teil der Geburtswehen im Heilshandeln Gottes. Und dann, wenn das so ist, dann könnten die Nachwehen des Todes am letzten Horizont der Gerichtswege Gottes vielleicht mit den Worten des Apostels Paulus wie folgt beschrieben werden. 1. Korinther 15, 22. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Und dann Vers 26. Der letzte Feind, der weggetan wird, ist der Tod, auf dass Gott sei alles in allen. Das sind die Nachwehen, durch die sich die Gebärmutter wieder zurückbildet. Dann haben auch die Geburtswehen des Todes aufgehört. Und dann an diesem letzten Horizont der göttlichen Wege, was die Bibel uns nur so andeutet, dann hat das göttliche Leben über jede Form des Todes triumphiert. Dann gibt es keinen Tod mehr, so wie eben auch die Nachwehen mal aufhören. Und dann ist das Leben da und dann haben die Wehen aufgehört. Und so wird am Ende der Tod von Gott weggetan werden. Es wird keinen Tod mehr geben. Und Gott wird sein alles in allen. Und Gott kann nur alles in allen sein, wenn es den Tod nicht mehr gibt, denn Gott ist das Leben. Und solange es den Tod noch gibt, kann Gott nicht alles in allen sein, denn Gott ist Leben und der Tod ist tot. Aber der Tod hat die Funktion, als Geburtswehe im Heilsplan Gottes zu wirken, bis auf den Tag, an dem der Tod als letzter Feind abgetan wird und Gott sein wird, alles in allen. Herr Jesus Christus, du bist der Auferstandene und der Lebendige. Du bist der da ist und der da war und der da kommt. Du bist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Du bist das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Herr Jesus Christus, wir beten dich an und wir danken dir, dass wir dir gehören dürfen. Amen.